pharmaceutical companies hiking the prices of drugs. Martin Shkreli is the former CEO of Turing Pharmaceutical, who's responsible for hiking the price of at least one drug by 5,000%.
Are you going to change the price?
No.
Martin Shkrelis Verhalten illustriert den Zusammenbruch eines Systems. Die Medikamentenbranche zielt nur noch auf Gewinn ab.
Reich und mächtig wie nie zuvor verfügt die Pharmaindustrie über einflussreiche Netzwerke. Sie bestimmt die Gesundheitspolitik unserer Regierungen.
Die Macht der Pharmaindustrie ist vergleichbar mit der eines Staates.
Sie ist so reich und mächtig, dass ihre Lobby den amerikanischen Kongress und die Arzneimittelsicherheitsbehörde beeinflusst.
Manche Unternehmen sollen über lange Zeit schwere Nebenwirkungen ihrer Medikamente verheimlicht haben.
Es gibt klare Gesetze bezüglich der Verantwortung dieser Unternehmen, wenn sie einen Schaden verursacht haben. Und die wurden gebrochen.
Die Pharmaindustrie profitiert mehr denn je von öffentlichen Fördergeldern. Gleichzeitig setzt sie die teuersten Medikamente auf dem Markt durch.
No good idea.
Wichtige Innovationen sind ohne Partner aus der Pharmaindustrie undenkbar. Die aktuellen Preise sind meiner Meinung nach aber inakzeptabel.
Die Pharmaindustrie kümmert sich heute in erster Linie um Rentabilität. Die Belange der Aktionäre sind wichtiger als die der Patienten.
Es ist ein brutales Geschäftsmodell. Wer nicht zahlen kann, bekommt kein Medikament.
Der Kampf gegen die Corona-Pandemie scheint die Profitgier der Labore noch verstärkt zu haben. Bedroht die Gewinnmaximierung der Pharmaindustrie den Fortbestand unseres solidarischen öffentlichen Gesundheitswesens? Daraprim wird von der Weltgesundheitsorganisation als unentbehrliches Arzneimittel eingestuft. Eingesetzt wird es zur Behandlung von Malaria oder Toxoplasmose bei HIV-Patienten. 2015 erwarb Martin Shkreli, ein amerikanischer Hedgefondsmanager und Chef eines Pharmaunternehmens, alle Vermarktungsrechte an Daraprim in den USA. Kurz darauf erhöhte er dessen Preis von $13.50 auf $750, eine Steigerung um 5.000%.
You clearly have made the system work for yourself, but what have you done for actual human beings on this planet besides profit from a system that we all imagine? We all know it's fucked up. That's it. Thank you.
Martin Shkreli macht keine Zugeständnisse.
Now please welcome to the stage Martin Shkreli.
Vor Vertretern der Finanzpresse versucht er, den Skandal zu rechtfertigen.
Martin, well, thanks.
Danke, dass Sie hier sind. Gerne. Bitte.
Wenn Sie einige Monate zurückgehen könnten, würden Sie dann anders handeln?
Wenn ich könnte, würde ich den Preis wahrscheinlich noch stärker erhöhen.
Warum?
Im Gesundheitswesen gibt es eine gleichbleibende Nachfrage. Also hätte ich mit einem höheren Preis noch mehr Gewinn machen können. Und das ist mein oberstes Ziel. Keiner sagt das oder ist gar stolz drauf, aber wir leben nun mal in einem kapitalistischen System, das seine Regeln hat. Und meine Investoren verlangen von mir ein Maximum an Gewinn. Sie wollen nicht 50% oder 70%, sie wollen 100.
Warum muss dieses Medikament so teuer sein?
Das ist Teil des Kapitalismus. Und wenn die Patienten nicht darunter leiden, und das haben wir überprüft, machen wir so verantwortungsvoll Profit. Denn wir bauen mit dem Geld keine Bibliothek mit meinem Namen darauf. Wir investieren es in die Forschung.
Medikamentenpreise sind eigentlich ein Anreizsystem.
Keine Ahnung, es ist ein Geschäft. Wir müssen so viel Geld wie möglich machen.
Die Preiserhöhung ist unmoralisch und doch legal. Trotzdem muss Martin Shkreli vor einem Untersuchungsausschuss des Kongresses aussagen, der sich mit der unkontrollierten Preissteigerung in den USA befasst.
What do you say to that signal?
Was sagen Sie dieser Frau, alleinstehend, schwanger und ohne Einkommen, die vielleicht HIV-positiv ist und Daraprim zum Überleben braucht? Was soll sie tun? Was sagen Sie ihr?
Auf Empfehlung berufe ich mich auf mein Auskunftsverweigerungsrecht nach dem 5. Zusatzartikel der Verfassung.
Hören Sie, ich bitte Sie, nein, ich flehe Sie an, allen Einfluss, der Ihnen noch bleibt, zu nutzen, damit Ihr ehemaliges Unternehmen den Preis für dieses Medikament wieder senkt. Sie können Ihren Blick abwenden, aber Sie sollten die Gesichter dieser Menschen sehen, die sich ein Medikament, das sie benötigen, nicht leisten können. Und letztendlich sind es die Steuerzahler, die für die Medikamente und Behandlungen zahlen müssen. Darüber lachen Sie? Das ist kein Scherz.
Ich bitte den Ausschuss nun, den Zeugen zu entlassen, sofern keine Einwände bestehen. Wir warten so lange, bis er draußen ist.
Seine Geschäfte und sein spöttisches Lächeln macht Martin Shkreli zum meistgehassten Mann der USA. Kurz nach der Anhörung wird er vom FBI wegen Verdachts auf Betrug und Manipulation von Investmentfonds verhaftet. Shkreli wird schuldig gesprochen und zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Er machte als Person von sich reden und wurde zum Sinnbild der Ausschweifungen der Pharmaindustrie und deren Zynismus. Der Preis von Daraprim wurde nie wieder auf das ursprüngliche Niveau gesenkt.
Es gibt nützliche Idioten, die die Aufmerksamkeit durch, wenn auch zynische, Verhaltensweisen auf sich lenken. Das ist ein Ablenkungsmanöver, damit nicht die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Diese Leute stehen für viele Personen und die Missstände eines gesamten Systems.
Während der letzten 10 Jahre hat sich der Arzneimittelmarkt grundlegend verändert. Eine Handvoll Pharmakonzerne kontrolliert die Produktion eines großen Teils der weltweit verfügbaren Medikamente. Unter den Top 5 findet sich das Schweizer Unternehmen Novartis mit 45 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Nach der Übernahme mehrerer Unternehmen besitzt Novartis Patente für Krebsmedikamente und Arzneimittel gegen seltene Krankheiten. Auch die amerikanischen Pharma-Riesen Pfizer und Johnson & Johnson haben etwa ein Dutzend Konkurrenten aufgekauft, um ihre Position auf dem Markt zu festigen. Auch auf der Liste der Schweizer Pharma-Riese Roche, der 25 Patente von Mitbewerbern gekauft hat. Der französische Konzern Sanofi ist ebenfalls dabei, mit über 40 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Auch Sanofi hat mehrere Unternehmen in Europa und den USA aufgekauft. Mit jeweils über 100.000 Mitarbeitern sind diese Unternehmen multinationale Konzerne und bestimmen als Big Pharma den internationalen Medikamentenmarkt. Um ihr Monopol bei bestimmten Krankheiten aufrechtzuerhalten, sollen die Pharmakonzerne Ergebnisse ihrer klinischen Studien vor den Gesundheitsbehörden verharmlost oder verheimlicht haben. So kamen Medikamente auf den Markt, die bei den Patienten schwere Nebenwirkungen verursachen können. Wie etwa das Medikament Mediator des Pharmakonzerns Servier, das erst 30 Jahre nach seiner Einführung und einem weitreichenden Skandal vom Markt genommen wurde. Oder das Antiepileptikum Depakin, seit 50 Jahren eines der meistverkauften Medikamente der Welt. Dieses vom französischen Konzern Sanofi hergestellte Medikament hat sich als sehr wirksam erwiesen, steht aber in Europa im Mittelpunkt eines Gesundheitsskandals. Denn bei schwangeren Frauen kann das Medikament den Fötus schwer schädigen.
Ich vergleiche meine Krankheit oft mit einem heftigen Elektroschock. Ein Kurzschluss, der alles lahmlegt.
Ich verliere das Bewusstsein, bekomme Krämpfe und wache einige Minuten, manchmal auch erst einige Stunden später, völlig orientierungslos wieder auf. Es ist eine schlimme Krankheit, weil man immer Angst hat zu sterben. Ich nenne sie den kleinen Tod. Ich habe immer Angst, es nicht zu überleben. Medikamente sind für mich unverzichtbar, das ist ganz klar. Ohne Medikamente würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ich hatte mich gut auf meine Schwangerschaft vorbereitet, habe den Beipackzettel gründlich gelesen und verschiedene Ärzte konsultiert. Mein Hausarzt sagte, es gibt keine Kontraindikation für die Schwangerschaft. Der Gynäkologe sagte dasselbe, der Neurologe ebenfalls. Nach der Geburt zeigte sich, dass Nathan eine urogenitale Fehlbildung hatte. Ich wollte wissen, woher das kommt, denn das hatte es in unserer Familie noch nie gegeben. Man sagte mir nur, das kann mal vorkommen. Was soll die Frage? Doch Nathan begann auch nicht zu sprechen oder zu sitzen, als er es eigentlich können sollte.
Marine Martin und ihr Mann machen sich Sorgen. Sie filmen Nathan, um dessen Entwicklungsverzögerungen für die Ärzte zu dokumentieren. Nathan ist ungewöhnlich ruhig und lächelt nicht. Er hat einen geringen Muskeltonus, ist sprachverzögert und hat Probleme mit sozialen Kontakten.
Mir war klar, dass er sich nicht normal entwickelte. Doch als wir einen Termin bei einem Spezialisten bekamen, war Nathan schon 2,5 Jahre alt. Die Diagnose lautete nicht Entwicklungsverzögerung, sondern Entwicklungsstörung.
Der Junge hat schwere neurologische Schäden erlitten. Marine Martin beginnt, sich umfassend über die Nebenwirkungen des Medikaments Depakin zu informieren. Daraufhin schlägt sie Alarm und reicht Klage gegen Sanofi ein, damit das Unternehmen zur Verantwortung gezogen wird. Außerdem gründet sie einen Verein, dem heute tausende Opfer angehören. In Frankreich und der Schweiz sind mehrere Einzelklagen sowie eine Sammelklage gegen Sanofi anhängig. Bei den Ermittlungen geht es um schwere Irreführung, den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Tötung.
Das war für mich auch ein Weg der Wiedergutmachung, denn ich habe enorme Schuldgefühle. Ich habe dieses Medikament täglich 2-mal genommen und damit mein Baby vergiftet. Das belastet mich bis heute. Deswegen war dieser Schritt für mich so wichtig. Ich wollte etwas gut machen und erreichen, dass Sanofi zur Verantwortung gezogen wird. Sonst hätte ich nicht mehr in den Spiegel schauen können. Außerdem wollte ich auch anderen Familien helfen.
Bei Depakin werfen die Opfer dem Pharmaunternehmen vor, sie nicht umgehend über die Risiken dieses Medikaments während einer Schwangerschaft informiert zu haben. Depakin verursacht zum einen bei etwa 10% der im Mutterleib exponierten Kinder körperliche Missbildungen, oft sehr schwere. Und zum anderen auch neurologische Entwicklungsstörungen wie Autismus in den unterschiedlichsten Formen und Lernschwierigkeiten. Das betrifft 30-40% der exponierten Kinder, also sehr viele.
Laut Gesundheitsbehörden gibt es in ganz Europa seit der Markteinführung des Medikaments im Jahr 1967 Zehntausende Kinder mit schweren körperlichen Missbildungen oder geistigen Behinderungen.
Dieses Pharmaunternehmen spielt nicht mit offenen Karten. Es gibt nicht alle Informationen an die Gesundheitsbehörden weiter, über die es verfügt. Das ist eines der Elemente, die wir bei diesem Fall aufgedeckt haben. Am 19. Mai 2003 schrieb Sanofi an die Arzneimittelagentur. 2003. Auf Seite 32 des Dokuments steht: Die Untersuchung des Risikos einer psychomotorischen Entwicklungsverzögerung bei Kindern von epilepsiekranken Müttern, die ein Antiepileptikum einnahmen, begann mit wenigen retrospektiven Studien. Kinder von Müttern, die ein Antiepileptikum einnahmen, wiesen dabei mehr psychomotorische Entwicklungsverzögerungen auf als andere. Wenn die Opfer das lesen, wird ihnen klar, dass das Unternehmen Bescheid wusste. Nicht vollständig und nicht im Detail, aber bereits 2003 erklärt das Unternehmen, dass es bereits seit den 70er Jahren Bescheid wusste. Zu uns hat man gesagt, ja, aber das Risiko schien gering zu sein.
Sanofi ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt und in Frankreich führend in der Forschung und Entwicklung neuer Medikamente. Das Unternehmen hat Filialen in etwa 100 Ländern mit dem vielversprechenden Slogan Empowering Life. Nach wochenlangen Verhandlungen stimmt die Unternehmensleitung einem Interview zu. Unter einer Bedingung. Keine Fragen zum laufenden Verfahren mit Marine Martin und den europäischen Opferverbänden. Seit wann wusste man bei Sanofi von den schweren Nebenwirkungen von Depakin?
Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass Depakin zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt wird. Für diese Indikation bekamen wir die Zulassung für die Markteinführung. Epilepsie ist eine schwere Krankheit und Sanofi hat alles getan, um alle Beteiligten gewissenhaft zu informieren. Die Gesundheitsbehörden, die Ärzte und die Patienten.
Die Gesundheitsbehörden sagen, ihre Informationen waren nicht ausreichend belegt, die Warnungen nicht explizit genug.
Ich denke, wir sind in unseren Aussagen sehr klar. Wir geben alle Informationen weiter, die uns zur Verfügung stehen. Die französische Kontrollbehörde für soziale Angelegenheiten hat eine sehr, sehr gewissenhafte und sehr weitreichende Studie zu Depakin durchgeführt. Das Ergebnis im Jahr 2016 lautete, dass es angesichts der damals vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vor 2004 nicht möglich war, eine direkte Korrelation zwischen dem Wirkstoff von Depakin und neurologischen Entwicklungsstörungen herzustellen. Wir haben die Behörden bereits 2003 kontaktiert.
Wie erklären Sie sich dann, dass es Ihnen nicht gelungen ist, die Gesundheitsbehörden schneller davon zu überzeugen, die Ärzteschaft zu informieren? Und vor allem die Patientinnen, die potenziell schwanger werden könnten?
Unser Unternehmen hat die Verantwortung und die Pflicht, sicherzustellen, dass alle Informationen, über die wir verfügen, zur Sicherheit eines Medikaments oder zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, regelmäßig an die Gesundheitsbehörden übermittelt werden. Das ist unsere Pflicht und das tun wir. Regelmäßig, systematisch und transparent.
Die Beweise über eine direkte Korrelation zwischen Depakin und schweren Schäden bei Kindern häufen sich. Trotzdem dauert es weitere 11 Jahre, bis die Patientinnen gewarnt werden. 2015 einigt sich Sanofi endlich mit der französischen Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten, ANSM. Der Beipackzettel von Depakin wird geändert und ausdrücklich auf das hohe Risiko von Fehlbildungen oder Entwicklungsverzögerungen hingewiesen. Fast 50 Jahre nach der Markteinführung. Der Beipackzettel wird 2015 durch sehr präzise Erklärungen ergänzt. Könnten Sie uns den ersten Abschnitt vorlesen? Der ist sehr beeindruckend.
Nein, nein.
Soll ich?
Ja.
Der neue Beipackzettel ist sehr deutlich formuliert, in allen Sprachen. Depakin stellt bei der Einnahme in der Schwangerschaft ein Risiko für das ungeborene Kind dar. Wird Depakin von einer schwangeren Frau eingenommen, kann dies der geistigen und körperlichen Entwicklung des Kindes schaden, in 30-40% der Fälle, oder zu Missbildungen führen, in etwa 10% der Fälle.
Sanofi sagt, der Staat hat uns die Genehmigung für das Medikament erteilt, also ist es nicht unsere Schuld. Aber beim Abgasskandal von Volkswagen hat auch der Staat die Zulassung für die Autos erteilt. Trotzdem muss der Verantwortliche, also Volkswagen, für die Fehlerhaftigkeit der Autos und die Lügen aufkommen. Nicht der Staat. Das ist doch lächerlich. Der Hersteller ist für sein Produkt verantwortlich. Natürlich hat der Staat im Fall von Depakin versagt, aber der Hauptschuldige ist nach wie vor der Hersteller.
Um die Depakin-Opfer in Frankreich entschädigen zu können, stimmt die Nationalversammlung im Jahr 2016 einer besonderen Maßnahme zu.
Frau Ministerin, mit dem Antrag 1132 der Regierung. Es handelt sich um einen Änderungsantrag zur Berechnung der Entschädigungen für die Opfer von Depakin. Dieses Instrument wird jetzt eingeführt, doch es könnte etwas dauern, bis die ersten Opfer eine Entschädigung bekommen. Deshalb stellen wir jetzt einen Betrag von 10 Millionen Euro zur Verfügung. In den kommenden Jahren werden die Summen jedoch um einiges höher sein.
Doch Sanofi weigert sich, in den Entschädigungsfonds einzuzahlen. Das Unternehmen weist jede Verantwortung und jede Schuld von sich. Warum weigert sich Sanofi, etwas zum Entschädigungsfonds beizutragen, dem die Nationalversammlung zugestimmt hat?
Wir verstehen natürlich den Schmerz der Opfer. Wir verstehen das Leid der Eltern, deren Kinder durch den Einfluss des Wirkstoffs Valproat an Missbildungen oder Entwicklungsstörungen leiden. Wir können diesen Schmerz nachvollziehen und diesen Familien muss natürlich geholfen werden. Wir verlangen aber auch, dass unsere Informationen und Warnungen ernst genommen werden. Wird das nicht getan, tragen wir keine Schuld. Diese Frage muss nun das Gericht klären.
Sanofi will also keine Entschädigungen zahlen. Ist das Sache des Staates?
Sanofi wünscht sich ein Verfahren, in dem wir uns in aller Transparenz erklären und zeigen können, welche Anstrengungen wir unternommen und welche Verfahren wir eingeführt haben, um sicherzustellen, dass unsere Informationen richtig weitergeleitet werden. Dann kann das Gericht über die Verantwortlichkeiten entscheiden.
Marine Martin musste auch 2 Jahre dafür kämpfen, dass ein Warnhinweis für Schwangere auf die Verpackung des Medikaments aufgenommen wird. Wie auf einer Flasche mit Alkohol.
Diesen Warnhinweis gibt es für Tabak und Alkohol. Warum dann nicht für Medikamente? Aber es war ein langer Weg. Ich habe darauf bestanden, dass alles gesetzlich festgeschrieben wird. Dass der Warnhinweis in Rot und nicht in Schwarz-Weiß ist. So kamen die Piktogramme auf die Medikamentenschachteln. Zuerst war es bei Depakin das rote Dreieck, später dann der durchgestrichene Kreis. Das konnte ich 2017 durchsetzen. Ich bin sehr stolz auf mein Piktogramm. Es existiert heute sogar europaweit, denn auch die Europäische Arzneimittelagentur hat sich für diese Kennzeichnung ausgesprochen.
Die Europäische Arzneimittelagentur prüft und bewertet Medikamente und deren eventuelle schädliche Nebenwirkungen. Martin ist es gelungen, bei den Experten der Agentur Gehör zu finden.
Es ist sicher noch etwas früh, um das zu beurteilen. Aber glauben Sie, dass dieses Logo wirklich etwas verändern wird?
Ja, ich denke dabei vor allem an die Frauen, die nicht lesen können. Viele Menschen sind nicht in der Lage, die Anweisungen auf den Medikamentenverpackungen zu lesen. Dank des Piktogramms werden sie auf die Risiken dieses Arzneimittels aufmerksam gemacht. Denn es sticht sofort ins Auge. Deswegen finde ich es sehr wichtig.
Danke, hoffen wir auf gute Resultate.
Das war ein großer Sieg.
Aber es ist komisch, dass Sie als Vorsitzende eines Vereins dieses Piktogramm fordern mussten.
Sonst hätte es keiner getan. Die Industrie hat kein Interesse daran, denn das könnte den Absatz schmälern.
Wie hat Sanofi reagiert?
Sie können nichts dagegen tun. Und es ist eine Genugtuung zu wissen, dass ich dem Unternehmen damit geschadet habe. Selbst wenn ich nie eine Entschädigung bekomme, mit diesem Piktogramm und der Aufdeckung des Gesundheitsskandals habe ich Sanofi mehr geschadet. Sie haben auf mich herabgeschaut, wie auf viele andere Opfer auch. Was will diese Frau aus der französischen Provinz?
Die Konzerne haben unbestritten große Macht. Das kann man nicht leugnen. Und diese Macht setzen sie gegen die Opfer ein, als Druckmittel, um sie glauben zu lassen, dass sie sowieso nichts ausrichten können. Es hat sich aber gezeigt, dass die Opfer doch etwas erreichen können. Es bedarf großer Energie. Und es ist ein unglaublich harter Kampf, aber ein Sieg ist möglich.
Um den Absatz an Medikamenten zu steigern, verharmlosen viele Pharmaunternehmen die Risiken einer möglichen Abhängigkeit. Ein besonders schwerer Fall erinnert an den Skandal in der Zigarettenindustrie. In den 90er Jahren haben die großen amerikanischen Zigarettenhersteller bewusst gelogen, indem sie behaupteten, Nikotin mache nicht abhängig.
I believe nicotine is not addictive, yes.
I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive.
Sie kannten die Wahrheit, haben sie verschwiegen und wurden schlussendlich zu einer Rekordstrafe von 246 Milliarden Dollar verurteilt. Heute werden einige Pharmakonzerne beschuldigt, Millionen Amerikaner mit hochwirksamen Schmerzmitteln, sogenannten Opioiden, in die Abhängigkeit getrieben zu haben. Die Unternehmen waren sich des Risikos durchaus bewusst. Der Skandal rief eine der größten Gesundheitskrisen Nordamerikas hervor.
Sie haben die Büchse der Pandora geöffnet.
Die Opioid-Hersteller erklärten, ihre Mittel seien hochwirksam und sicher. Es bestünde keine Gefahr der Abhängigkeit.
Sie machen abhängig. Die Pharmaunternehmen haben die Substanz des Opiums extrahiert, die am stärksten abhängig macht. Daraus haben sie massenweise Tabletten hergestellt, die man in jedem amerikanischen Arzneischrank finden konnte.
Die Pharmaunternehmen beraten die Ärzte gezielt in eine bestimmte Richtung, damit diese im Sinne des Unternehmens handeln. Das Problem ist, dass die Ärzte nicht ausreichend informiert sind und keine Möglichkeiten haben, dieser Beeinflussung entgegenzustehen. Sowohl die evidenzbasierte Medizin wie auch die Exzellenzmedizin orientieren sich oft sehr viel stärker an den Interessen der Konzerne als an denen der Patienten.
Das ist eine massive Verteilung von Opium.
Synthetisch hergestellte Arzneimittel aus Opium wirken 100 Mal stärker als Morphium. Zahlreiche Ärzte haben in den USA jahrelang diese starken Schmerzmittel verschrieben, auf Anraten der Pharmakonzerne und um die Patienten zufriedenzustellen.
Ich habe ein US-Bundesgericht angerufen, damit es die Regierung der Vereinigten Staaten auffordert, mir alle Informationen über die Menge der verkauften Tabletten zu liefern. Die Zahl ist schwindelerregend. Im Bezirk meiner Heimatstadt Huntington in West Virginia leben 100.000 Menschen. Innerhalb von 10 Jahren wurden dort durchschnittlich 10 Millionen Tabletten im Jahr verkauft.
Die Firmen haben die Opioide massiv vermarktet, obwohl sie um deren hohes Suchtpotenzial wussten.
In den USA sterben täglich über 100 Menschen an einer Überdosis.
Viele der Opfer verlieren auf offener Straße plötzlich das Bewusstsein. Die Rettungskräfte und Sozialdienste sind überfordert mit der großen Anzahl von Herzstillständen aufgrund einer Überdosis von Opioiden. Die Opfer auf diesen Videos der Rettungskräfte und der Polizei haben überlebt. Die Bilder werden im nationalen Fernsehen ausgestrahlt, um die Bevölkerung auf die Gefahren dieser Medikamente aufmerksam zu machen. Alle Gesellschaftsschichten sind betroffen.
In meiner Gemeinde blieb keine Familie von dieser Tragödie verschont.
In einigen US-Bundesstaaten forderte Opioidmissbrauch mehr Opfer als Verkehrsunfälle und Tötungsdelikte zusammen. Für die Opfer und deren Familien ist es an der Zeit, die Pharmaindustrie zur Rechenschaft zu ziehen. In den Vereinigten Staaten laufen in dieser Sache derzeit über 2000 Gerichtsverfahren.
Die Hersteller tragen die Verantwortung. Wenn bei einem Auto die Bremsen nicht funktionieren, und zwar bei der gesamten Produktionseinheit, dann wird auch der Hersteller zur Verantwortung gezogen. Es gibt klare Gesetze bezüglich der Verantwortung dieser Unternehmen, wenn sie einen Schaden verursacht haben. Und die wurden gebrochen. Immer und immer wieder.
Große Pharmakonzerne stehen vor Gericht. Purdue Pharma, Allergan, Johnson & Johnson. Oklahoma im mittleren Westen ist der erste US-Bundesstaat, der gegen mehrere Konzerne Klage erhoben hat, wegen der großen Schäden, die Opioide in der Bevölkerung verursacht haben. Generalstaatsanwalt Mike Hunter fordert, dass Johnson & Johnson die Gesundheitskosten zurückerstattet, die der Bundesstaat für die Behandlung der Opfer aufbringen musste.
Sind Sie bereit? In diesem Prozess geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern um große Summen, die Oklahoma bezahlen muss. Die Industrie hat ein falsches Bild vermittelt und die Opioide unter falschen Vorzeichen vermarktet. Mehrere Unternehmen haben diese Arzneimittel vertrieben. Wir werden unwiderlegbar beweisen, dass diese Unternehmen zusammengearbeitet haben und Johnson & Johnson bis zum Hals mit drinsteckt. Danke.
Beim Prozess geht es um das gezielte Marketing, mit dem der Konzern Ärzte dazu ermutigt hat, diese Analgetika in übertriebenem Maße zu verschreiben. Obwohl sie stark abhängig machen.
Bitte setzen Sie sich. Wir verhandeln den Fall CJ-277816. Der Staat Oklahoma, vertreten durch Generalstaatsanwalt Mike Hunter gegen Johnson & Johnson.
Als Generalstaatsanwalt von Oklahoma vertrete ich die Interessen der 4 Millionen Bürger, die in diesem Bundesstaat leben. Ich stehe heute hier als der Anwalt dieser Bürger, um Ihnen Beweise vorzulegen für die schlimmste menschengemachte Gesundheitskrise unseres Landes und unseres Bundesstaates. Die Epidemie der Opioidverschreibungen. Euer Ehren, ich finde dafür nur ein Wort. Gier. Euer Ehren, damit den Bürgern Oklahomas Gerechtigkeit widerfährt, müssen die Beschuldigten für die schweren Schäden, die sie in unserem Bundesstaat verursacht haben, aufkommen. Egal wie hoch der Preis dafür ist.
Der Generalstaatsanwalt und sein Team haben akribisch interne Daten und Dokumente von Johnson & Johnson analysiert.
Sie wurden öfter verschrieben und daraufhin sind mehr Menschen gestorben. Warum? Weil ein zu hoher Gebrauch von Opioiden zum Tod führt. Johnson & Johnson wusste das, bevor die Firma das Medikament in Oklahoma auf den Markt gebracht hat. Werden zu viele Opioide verschrieben, dann sterben Menschen.
Die Verteidigung hat das Wort.
Uns geht es keinesfalls darum, irgendjemanden zu verspotten. Wir halten uns schlicht und einfach an die Fakten. Sie werfen uns vor, wir hätten die Menschen getäuscht, indem wir ihnen weisgemacht hätten, Opioide würden nur in seltenen Fällen zur Abhängigkeit führen. Doch die FDA, die Behörde für Lebens- und Arzneimittelsicherheit, hat dies selbst bestätigt.
Über 2 Monate lang sagen Dutzende Zeugen aus. Und alle klagen die irreführenden Geschäftspraktiken des Konzerns an.
Ein Richter in Oklahoma hat nun zum ersten Mal eines der bekanntesten Unternehmen der Welt, Johnson & Johnson, zu einer Zahlung von über einer halben Milliarde Dollar verurteilt, weil es die Sicherheit und Gesundheit von tausenden Bewohnern Oklahomas gefährdet hat. Diese Entscheidung könnte große Auswirkungen auf weitere Prozesse haben.
Der Pharmakonzern Johnson & Johnson kündigt sofort Berufung an. Dieser erste Sieg des Bundesstaates Oklahoma ist ein wichtiger Präzedenzfall für die 2000 Verfahren, die derzeit in den USA gegen Pharmaunternehmen, die Opioide produzieren, im Gange sind. Die Behörden schätzen, dass es 20 Jahre dauern wird, um die Abhängigen zu heilen und die Auswirkungen dieser Epidemie aufzufangen. Alle Pharmaunternehmen wünschen ihn sich, den sogenannten Blockbuster. Ein besonders erfolgreiches Medikament zur Behandlung weit verbreiteter Krankheiten. Um ihre Exklusivität zu bewahren, entwickeln die Konzerne geschickte Strategien. Ein Beispiel: Die Geschichte der revolutionären Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration AMD, einer Erkrankung der Netzhaut, die zum Nachlassen der Sehschärfe bis zur Erblindung führt. Weltweit sind Millionen Menschen betroffen. Für die Behandlung stehen zwei absolut gleichwertige Medikamente im Wettbewerb. Doch das eine ist 40-mal so teuer wie das andere. Nach intensiver Lobbyarbeit ist es Novartis gelungen, das teure Medikament gegenüber dem günstigeren des Roche-Konzerns durchzusetzen.
Als ich die Diagnose bekommen habe, ich war geschockt. Ich wusste gar nicht, was passiert jetzt überhaupt. Diese Krankheit macht Angst, weil man hat immer Angst, dass man vielleicht mal blind wird. Ich bin Krankenschwester und ich habe beim Tablettenstellen habe ich das gemerkt, dass ich halt diese Etiketten nicht so gut lesen konnte, die Packung nicht richtig lesen konnte. Das ist dann schon gefährlich für die Patienten. Dann bin ich zum Arzt gegangen und dann hat er diese Krankheit, die Makuladegeneration, halt festgestellt.
Bis 2005 gab es keine wirksame Behandlung. Zahlreiche Patienten sind erblindet.
Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez les lignes droites se déformer, ou si une tache assombrit progressivement le centre de votre vision, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Parlez-en vite à un ophtalmologiste. DMLA, n'attendez pas.
Doch dann kam ein Medikament auf den Markt, das das Fortschreiten der Krankheit erheblich verlangsamt. Die Lösung wird direkt ins Auge gespritzt.
Die bekommt man halt ins Auge. Das hört sich zwar so an, oh, ins Auge, aber habe ich auch damals gedacht. Ich habe gedacht, oh Gott, das halte ich nicht aus. Man ist sehr angespannt. Aber dann muss man sich auch mal sagen, es hilft. Und die Spritzen haben mir auch geholfen. Es ist eine chronische Krankheit. Also verschwinden tut die nicht mehr. Leider. Die kann höchstens, also bei mir ist es ja noch einigermaßen gut, es kann aber viel schlimmer werden.
Entwickelt wurde das neue Medikament in den USA. Und es hat die Behandlung dieser Krankheit revolutioniert. Zahlreiche renommierte Augenärzte führten klinische Studien mit tausenden Patienten durch, denen sie bislang nicht helfen konnten.
AMD ist die häufigste Ursache für die dauerhafte Erblindung nach dem 65. Lebensjahr. Vielleicht eine der häufigsten Krankheiten weltweit.
Die Pharmaindustrie spielt bei der Erforschung und Entwicklung neuer Behandlungsmethoden eine wesentliche Rolle. Die Unternehmen investieren viel Zeit und Geld. Doch ihr Ziel ist es, Gewinne zu machen. Alle wollen den sogenannten Blockbuster, ein Medikament, das sie in großen Mengen an möglichst viele Menschen verkaufen können. Deshalb gibt es so viele Forschungsprojekte zur altersbedingten Makuladegeneration. Diese Krankheit ist sehr weit verbreitet.
Das erste Medikament zur Behandlung von AMD wurde vom amerikanischen Biotechnologieunternehmen Genentech entwickelt und heißt Avastin. Nach seiner Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörden wurde das Medikament offiziell zur Behandlung von Dickdarmkrebs eingesetzt. Mehr oder weniger zufällig fand ein Professor heraus, dass Avastin auch die Entwicklung von AMD erheblich verzögern und das Sehvermögen verbessern kann.
Phil Rosenfeld experimentierte mit der intravenösen Zugabe von Avastin bei der AMD-Behandlung.
Das Unternehmen hatte zu dieser möglichen Behandlungsmethode keine Studien durchgeführt. Ein Professor und ein promovierter Pharmazeut haben eigenständig beschlossen, gemeinsam die ideale Dosierung von Avastin zur Behandlung im Auge zu bestimmen.
Mit großem Erfolg. Professor Rosenfeld präsentiert seine Ergebnisse beim jährlichen Kongress für Augenheilkunde.
Etwas derartiges hatten wir noch nie gesehen. Alle Netzhautspezialisten waren auf diesem Kongress und wir waren sprachlos. Zum ersten Mal sahen wir eine Verbesserung der Sehschärfe, während bei den früheren Behandlungen die Sehkraft nach einem Jahr zurückging.
And
Und da es ein Krebsmedikament ist, ist Avastin sehr günstig.
Im ersten Jahr behandelten alle Ärzte der Welt ihre AMD-Patienten mit Avastin. Dann erschien Lucentis.
Denn neben der Herstellung des Krebsmedikamentes Avastin entwickelt das amerikanische Unternehmen Genentech mit seinen Augenspezialisten ein neues Medikament. Speziell gegen AMD. Lucentis.
Introducing Lucentis, a breakthrough in neovascular AMD. Lucentis redefines efficacy in
neovascular. Alle Studien zeigen, dass beide Medikamente absolut gleichwertig sind. Doch Lucentis ist sehr viel teurer.
Eine Injektion Avastin kostet ca. $50. Von Lucentis, das später auf den Markt kam, kostet eine Injektion $2000.
Zur selben Zeit interessieren sich auch die Pharmazeuten in französischen Krankenhäusern für die AMD-Behandlung mit dem Krebsmedikament.
In den Vereinigten Staaten erschienen die ersten Publikationen, die zeigten, dass Avastin-Injektionen in das Auge wahre Wunder bewirken. Daraufhin empfahlen wir unseren Augenärzten bald den Einsatz dieses Medikaments.
Das Krebsmedikament Avastin wird in sogenannten Durchstechflaschen verkauft. Für die Behandlung im Auge wird es, in kleineren Dosen, in Spritzen aufgezogen.
Gehen wir von einem 16-Milliliter-Fläschchen aus. Das ist relativ klein. Daraus gewinnt man etwa 50 Augeninjektionen. Es ist so gesehen eine Umverpackung von der Durchstechflasche in mehrere Spritzen. Dabei ist natürlich wichtig, dass absolut steril gearbeitet wird. Die Augenärzte, die ihren Patienten die Injektionen verabreichen, dürfen nur absolut sterile Spritzen erhalten.
Auf diese Art und Weise konnten wir die Spritzen zu einem Preis von rund 50 Euro das Stück herstellen. Es gibt ja weitere Kosten fürs Personal, die Qualitätskontrollen und für die Abschreibung der Räume und des Materials. Das war 20 Mal günstiger als der Preis von Lucentis, der damals etwa 1.000 Euro pro Spritze betrug.
Das neue Augenmedikament Lucentis ist auch in Europa teuer, aber nicht vergleichbar mit den USA. Dort werden die Preise nicht reguliert. Lucentis wird vom Schweizer Konzern Novartis vermarktet. Avastin von Roche, dem anderen Schweizer Großkonzern, der mittlerweile den US-Konkurrenten Genentech übernommen hat.
Novartis und Roche, insbesondere Roche, sehen es nicht gerne, wenn ihre Medikamente, die für bestimmte Indikationen verkauft werden, für andere Indikationen verwendet werden. Es gefällt ihnen nicht, wenn sie für andere Krankheitsbilder verwendet werden, als ursprünglich vorgesehen.
Ein US-Unternehmen und zwei Schweizer Konzerne haben sich die Welt quasi in einer pharmazeutischen Konferenz von Yalta aufgeteilt. Roche vermarktet Avastin, vor allem in Europa. Und Novartis deckt mit Lucentis den gesamten ophthalmologischen Markt ab. Mit beiden Indikationen, Krebs- und Augenheilkunde, machen diese drei Firmen einen jährlichen Umsatz zwischen 10 und 12 Milliarden Dollar.
Und beide Konzerne, Novartis und Roche, sind sehr daran interessiert, dass die Ärzte für Augenbehandlungen nicht weiter Avastin, sondern nur Lucentis verwenden. Sind damals Vertreter von Novartis oder Roche direkt zu Ihnen gekommen, um Sie zu überzeugen?
In diesem Fall, ja. Sie haben uns direkt kontaktiert, um uns zu sagen, es sei nicht angebracht, Avastin, das für die Krebsbehandlung indiziert sei, in der Augenheilkunde zu verwenden.
Ich hatte ein Gespräch mit dem Generaldirektor von Novartis im Hôpital Hôtel Dieu. Er fragte mich, warum ich weiterhin darauf bestand, Avastin-Spritzen herzustellen, obwohl Lucentis eine Marktzulassung habe. Ich erläuterte ihm meine Beweggründe: Garantieren einer öffentlichen Dienstleistung, der Dienst am Patienten, wirtschaftliche Gründe und gesundheitliche Gründe. Er wollte mich dann davon überzeugen, dass dies eine potenzielle Gefährdung der Patienten darstelle. Der Generaldirektor erklärte mir mehrmals, dass Avastin für diese Anwendung nicht zugelassen sei. Wir führten ein höfliches Gespräch und trennten uns. Jeder blieb bei seinem Standpunkt. Schade für Sie, sagte er. Und ich antwortete, und Sie haben sicher gute Gründe, darauf zu beharren. So gingen wir auseinander.
Hatten Sie das Gefühl, dass Novartis Druck auf Sie ausübt?
Wenn es Druck war, dann ging er nicht mit Drohungen einher.
Alle internationalen Studien zeigen, dass beide Medikamente absolut gleichwertig sind. Also bevorzugen Krankenhausapotheken natürlich das günstigere Produkt.
Wir haben jährlich etwa 2000 Injektionen verabreicht. Für die Krankenkassen bedeutete das Einsparungen von rund 2 Millionen Euro. Dieses Geld konnte anderweitig genutzt werden. Wir konnten in unserem Krankenhaus jedes Jahr rund 50 neue Stellen im Pflegebereich schaffen. 50 Angestellte sind in einem Krankenhaus nicht wegzudiskutieren.
Die Pharmagiganten strengen ein langwieriges Gerichtsverfahren gegen den französischen Staat an. Ohne Erfolg. Avastin wird in Frankreich als Augenheilmittel zugelassen. Und doch war alles umsonst.
Die Verfahren im Gesundheitssystem zur Anwendung von Avastin waren im Laufe der Zeit für die Augenärzte so komplex geworden, dass im Grunde genommen alle aufgegeben haben.
Und so werden fast alle AMD-Patienten mit Medikamenten behandelt, die erheblich teurer sind. Darunter ist auch das Medikament von Novartis. In Italien wurden Roche und Novartis wegen unzulässiger Preisabsprachen für beide Medikamente zu einer Rekordstrafe von 180 Millionen Euro verurteilt. Auch in Frankreich laufen Verfahren der Wettbewerbsbehörde gegen die beiden Konzerne.
Viele Augenärzte sind von Lucentis überzeugt und das ist ja auch gut. Die Pharmaindustrie spielt eine wichtige Rolle für uns und ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit. Für die Entwicklung guter Medikamente und Behandlungsmöglichkeiten brauchen wir Partner in der Pharmaindustrie. Wenn es jedoch ein anderes, genauso wirkungsvolles Medikament für $50 gibt, ist die aktuelle Preisgestaltung meiner Meinung nach nicht akzeptabel. Die USA könnten durch die Verwendung von Avastin anstelle von Lucentis jährlich geschätzt $3 Milliarden einsparen.
Frankreich hat ein anderes System. Hier müssen die Patienten Lucentis selbst in einer Apotheke kaufen. Die Krankenversicherung erstattet im Nachhinein den vollen Preis.
Im Haushalt der Krankenhäuser erscheinen die Kosten für die Lucentis-Spritzen heute nicht mehr. Denn die Patienten holen sich diese in einer Apotheke und kommen damit ins Krankenhaus, um sie sich injizieren zu lassen. Schmerzvoll ist das Ganze nur für die Krankenversicherungen. 2019 hat sie dieses Medikament zwischen 750 Millionen und 1 Milliarde Euro gekostet.
Warum zwingen die Gesundheitsbehörden Roche nicht, Avastin-Spritzen zur Behandlung von AMD herzustellen?
Fragen Sie sie.
Die Pharmaindustrie bestimmt ihr Schicksal selbst. Roche und Novartis sind Industrieunternehmen mit Sitz in einem befreundeten und benachbarten Land, der Schweiz. Das ist aber weder Frankreich noch Teil der Europäischen Union. Mit anderen Worten, die Schweizer Pharmaindustrie leistet Bemerkenswertes bei der Innovation und der Herstellung gesundheitsfördernder Medikamente. Doch die Macht der Pharmaindustrie ist vergleichbar mit der eines Staates. Deshalb hat Frankreich keinerlei Handhabe, um auf eine Entscheidung eines dieser Industrieunternehmen einzuwirken.
Die französische Arzneimittelbehörde kann Roche nicht rechtlich zwingen, Avastin-Spritzen zur Behandlung von AMD herzustellen. Auch nach zweimonatigen Verhandlungen lehnt der multinationale Konzern ein Interview ab. Die Rechtsabteilung schreibt, das Unternehmen wolle zu diesem Thema weder Stellung nehmen noch gefilmt werden. Man würde jedoch schriftlich antworten. Frage: Warum stellt das Unternehmen keine Avastin-Spritzen für die Behandlung von AMD her? Antwort: Roche entwickelt nur Medikamente für Krankheitsbilder, für die es noch keine Medikamente gibt. Für Fälle ohne alternative Therapie. Roche weigert sich also. Und die Behörden sind machtlos. Die Lobbyarbeit hat sich bezahlt gemacht. Das günstigere Medikament wird nur noch sehr selten eingesetzt. Der große Gewinner ist das Pharmaunternehmen Novartis, das übrigens zu 33,33% am Roche-Konzern beteiligt ist. In den USA werden die Arzneimittelpreise nicht reguliert. Sobald die FDA ein Medikament zum Verkauf freigibt, können die Pharmaunternehmen ihre eigenen Preise durchsetzen. Politische Vertreter, Demokraten und Republikaner, versuchen immer wieder, die Hersteller zu zwingen, die Preise für neue Medikamente zu senken. Ohne Erfolg. Schließlich stellt ein Medikament die gesamte amerikanische Gesundheitsökonomie auf den Kopf. Ein überteuertes Mittel, das einen neuen Profitwettlauf zwischen den größten Pharmaunternehmen ausgelöst hat. Entwickelt in den USA, bietet Sovaldi neue Behandlungsmöglichkeiten gegen Hepatitis C. Das Medikament tötet die Viren ab und ermöglicht somit die Heilung dieser schweren Leberkrankheit, die oft tödlich endet. 2014 bringt das US-Unternehmen Gilead, das zehntgrößte Pharmaunternehmen der Welt, Sovaldi auf den Markt. Preis der dreimonatigen Behandlung $84.000. Jede Tablette kostet $1.000.
Sovaldi kann als erstes Medikament Hepatitis C tatsächlich heilen. Innerhalb von 3 Monaten ist das Virus verschwunden. Hergestellt wird Sovaldi inzwischen von dem Pharmakonzern Gilead Sciences. Doch Gilead war nicht an den Forschungen beteiligt, die zur Entwicklung des Medikaments geführt haben. Die Forschung betrieb Pharmacet. Gilead hat das Unternehmen damals nur gekauft, um an Sovaldi heranzukommen. Die Pharmagiganten konzentrieren sich in erster Linie auf schwere Krankheiten, die nicht so viele Menschen betreffen, bei denen es aber um Leben und Tod geht. Dann können sie für ein Medikament so viel verlangen, wie sie wollen. In diesem Fall $84.000. Laut des Jahresberichts von Gilead Sciences betrug der Umsatz des Konzerns $32,5 Milliarden. Bei einem Reingewinn von 55%.
Bei seiner Einführung auf dem europäischen Markt ist das Medikament nur halb so teuer. Eine Behandlung mit Sovaldi kostet in Europa €42.000. Der immer noch exorbitante Preis beunruhigt die Patienten.
Es ist eine stille, schleichende Krankheit, die man weder sieht noch spürt. Am Anfang fühlt man sich auch nicht schlecht. Das Problem ist, dass die Krankheit die Leber angreift. Um das Virus zu bekämpfen, zerstört das Immunsystem die winzigen Leberzellen,
die Hepatozyten. Das kann zu Leberkrebs oder einer hepatischen Enzephalopathie führen.
Erinnern Sie sich noch daran, als Sie das erste Mal von Sovaldi aus den USA gehört haben?
Wir hatten sogar Kontakt zum Unternehmen. Die Leute haben uns kontaktiert und gesagt, in einigen Wochen wird es eine tolle Behandlung geben. Ihr werdet alle geheilt.
Sie waren einer der ersten französischen Patienten. Das Medikament hat Sie gerettet?
Natürlich.
Zu welchem Preis?
Moralisch gesehen war er hoch. Bezahlt hat die Versicherung.
Die Kosten wurden übernommen. Aber warum moralisch?
Weil es nicht akzeptabel ist. Alle wollten diese Behandlung und alle sollten Zugang dazu haben. Dafür haben wir ja auch gekämpft.
Dass der Preis gesenkt wird?
Ja.
Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen startet eine Protestkampagne gegen den hohen Preis, von dem 230.000 Patienten in Frankreich betroffen sind. Mit 42.000 Euro je Behandlung gehört das Hepatitis-C-Medikament für die Krankenkassen zu den teuersten.
Wir können Gilead eigentlich dankbar sein, denn durch die Vermarktung von Sovaldi ist die breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam geworden, dass Medikamente zu unangemessenen Preisen verkauft werden. Gilead hatte 10 Milliarden in dieses Medikament investiert. Um das Geld wieder reinzukriegen, mussten sie es teuer verkaufen.
Selbst reiche Länder stoßen finanziell an ihre Grenzen. Sovaldi ist unbezahlbar.
Ich erfuhr, dass Hepatitis C in Zukunft heilbar sei. Dass es ein Medikament gebe, das zwar teuer sei, aber innerhalb von 12 Wochen heilen könne. Frauen und Männer, die bis dahin fast alle an den Folgen von Hepatitis C gestorben waren. Gilead war in einer relativ starken Position. Es war das einzige Unternehmen, das ein Medikament, das Heilung bringt, anbieten konnte. Es kam dann zu harten, angespannten Verhandlungen. Mit dem Ergebnis, dass die Preise heute um schätzungsweise mehr als die Hälfte gesunken sind.
Aufgrund des öffentlichen Drucks senkt der Konzern den Preis für die dreimonatige Sovaldi-Behandlung in Frankreich auf 24.000 Euro. Ein Untersuchungsausschuss des US-Senats enthüllt gleichzeitig die geheime Geschäftsstrategie des Unternehmens.
Wir hatten Zugang zu tausenden Seiten interner Gilead-Dokumente. In den Unterlagen aus Sitzungen der Geschäftsleitung sahen wir die Hypothesen, die für die Vermarktung und die Preisgestaltung vorgesehen waren. Die tatsächlichen Kosten für Forschung, Entwicklung, Produktion und Marketing wurden dabei nie erwähnt.
In dieser internen Präsentation empfiehlt das Verkaufsteam einen Einführungspreis von 80 bis 85.000 Dollar und betont, man solle sich keine Gedanken über einen eventuellen Skandal machen.
Die einzige Frage für das Unternehmen ist, wie kann ich ein Maximum verdienen, damit sich mein Geschäft rentiert und ich zum nächsten übergehen kann? Die öffentliche Gesundheit spielt dabei keine Rolle.
Marisol Touraine ist Präsidentin der Hilfsorganisation Unit Aid, die der WHO angeschlossen ist. Sie verhandelt mit den Pharmaunternehmen niedrigere Preise, um Patienten in den südlichen Ländern eine Behandlung zu ermöglichen. 71 Millionen Menschen sind vom Hepatitis-C-Virus betroffen.
Preissenkungen sind extrem wichtig. Sie werden möglich über den Einsatz von Generika und über Garantien für das Unternehmen, dass wir ihm wichtige Märkte eröffnen. Anstatt wenig, sehr teuer zu verkaufen, bieten wir an, viel zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Wir haben einen Sieg errungen, indem wir Behandlungen zu einem vernünftigen Preis durchsetzen konnten.
Und so kostet die Hepatitis-C-Behandlung mit Medikamenten der Generika-Firma Mylan weniger als 80 Dollar. Doch nur in Entwicklungsländern. In Europa werden weiterhin Zehntausende Euro verlangt. Der Arzneimittelpreis spiegelt heute nicht mehr die tatsächlichen Forschungskosten wider, sondern die Finanzkraft einiger weniger großer Firmen in ihrem übertriebenen Wettlauf um Profit. Mit dem Aufkommen neuer Gentherapien für bestimmte Krebsarten oder seltene Krankheiten steigen die Preise weiter an, bis auf mehrere hunderttausend Euro. Alle großen Firmen liefern sich ein Rennen um diese neuen Behandlungen, die Leben retten. Doch zu welchem Preis?
Im Alter von 18 Jahren hatte ich die ersten Symptome, Knochenschmerzen. Nach mehreren Untersuchungen sagten sie, ich hätte Leukämie. Diese Diagnose führte zu zwei Umständen. Ich musste damit klarkommen, dass mein Leben plötzlich auf Standby stand. Und die Menschen in meinem Umfeld mussten es auch verkraften. Das beeinflusst die ganze Familie. Es ist schlimm, eigentlich bist du der Akteur, da es dich betrifft, und du kannst nichts für die anderen tun. Und umgekehrt auch nicht. Man erklärte mir, es gäbe eine Behandlung, die potenziell viel weniger Nebenwirkungen habe als die üblichen Vorgehensweisen. Aus meinem Blut wurden sogenannte T-Zellen entnommen und in einem Labor verändert. Ich bekam eine Chemotherapie, um meinen Körper auf die neuen CAR-T-Zellen vorzubereiten. Dann wurden mir die veränderten Immunzellen durch Bluttransfusionen wieder verabreicht. Die Behandlung ist jetzt abgeschlossen und die Ergebnisse sind gut. Ich habe keine Symptome mehr und momentan ist alles in Ordnung.
Die neue Gentherapie gegen Krebs wird in erster Linie vom Schweizer Konzern Novartis vermarktet. Das Medikament zur Behandlung der Leukämie heißt Kymria. Der Preis 320.000 Euro pro Patient. Hat sie die Behandlung viel gekostet?
Die Behandlung hat mich gar nichts gekostet. Sie wurde vollständig von der Versicherung übernommen. Das ist wirklich fantastisch. Denn für uns wäre es schwierig gewesen. Wir hätten es vielleicht irgendwie möglich machen können, aber das hätte Auswirkungen auf die ganze Familie gehabt. Ich allein hätte das nie zahlen können. In so einem Fall merkt man erst, wie gut es uns geht. Ich war damals Student und wollte eventuell ins Ausland gehen. Da hätte ich die Behandlung vielleicht nicht bekommen oder nur mit einer zusätzlichen Versicherung. In Frankreich bekommen wir die beste Behandlung, ohne ans Geld denken zu müssen. Das ist Luxus. Nein, die Behandlung hat mich nichts gekostet.
Entwickelt wurde die Methode in den USA, an der Universität von Pennsylvania, finanziert durch öffentliche Forschungsgelder. Dank seiner Finanzkraft ist Novartis am Patent beteiligt. Jean-Paul Vernon ist Professor für Hämatologie und ein renommierter Spezialist für Blutkrebserkrankungen.
Bei dieser Gentherapie kommen komplexe Verfahren zum Einsatz. Patienteneigene T-Zellen werden genetisch so verändert, dass sie die kranken Zellen gezielt zerstören können. Das ist sehr aufwendig, rechtfertigt aber nicht den Preis von 350.000 Euro. Eine derartige Therapie würde in öffentlichen französischen Einrichtungen vielleicht 30.000 bis 40.000 Euro kosten, aber niemals 350.000. Die Pharmaindustrie ist immer wachsam. Das ist Teil ihrer Arbeit. Alle schauen sich immer nach interessanten Entwicklungen um. Die Unternehmen betreiben heute im Grunde keine Forschung mehr. Das machen öffentliche Einrichtungen.
Die Pharmakonzerne bringen kaum mehr eigene Innovationen hervor. Alles Innovative kommt seit einiger Zeit aus der staatlich geförderten Forschung. Sie lassen sich einfach in der Nähe der öffentlichen Institute nieder und zahlen ihnen dann Tantiemen. Aber die sind nicht annähernd so hoch wie die Gewinne, die mit den Medikamenten erzielt werden können. Die Harvard Medical School und das MIT sind von großen Pharmaunternehmen und kleinen Start-ups umgeben. Wenn Universitätslabors eine neue Entdeckung machen, gründen sie dafür oft ein Start-up. Sieht die Pharmaindustrie nun etwas als attraktive Investition an, müssen die Unternehmensvertreter nur die Straße überqueren, um sich exklusiv das Patent dieses Start-ups zu sichern oder gleich das gesamte Unternehmen aufzukaufen.
Die Pharmaindustrie hat in der guten alten Zeit, also vor etwa 40 Jahren, wirklich intensiv gearbeitet. Das war ein harter Job. Die Forschung, die von der Industrie betrieben wurde, war teuer. Und die Entwicklung und Markteinführung von Medikamenten haben sehr lange gedauert. Doch paradoxerweise wurden sie damals zu einem vernünftigen Preis verkauft. Dazu kam ein kleiner Bonus für die Aktionäre, 3-5% des Umsatzes. Heute ist die Zeit des absoluten Wahnsinns. Es geht nicht mehr um die Patienten. Die Aktionäre müssen möglichst viel verdienen und die Preise für viele Medikamente sind völlig ungerechtfertigt.
Wir erleben eine große Veränderung, die ich persönlich für schlimm und auch gefährlich halte. Den Pharmaunternehmen geht es nicht mehr um Volumen und eine starke Marktposition. Es geht ihnen ausschließlich um den Preis. Dafür erwerben sie zum Beispiel ein Medikament gegen eine schwere Krankheit wie Multiple Sklerose oder Krebs. Krankheiten, bei denen die Patienten bereit sind, hohe Summen für eine Behandlung zu bezahlen. Und dann erhöhen die Unternehmen den Preis, sodass eine Behandlung jährlich mehrere hunderttausende Dollar kosten kann. Es ist ein brutales Geschäftsmodell. Wer nicht zahlen kann, kriegt kein Medikament.
Für Krebsbehandlungen liegen die Preise heute zwischen 300 und 400.000 Euro. Und es gibt etwa 1,8 Millionen Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Jedes Jahr kommen 400.000 neue Fälle hinzu. Ich weiß nicht, wie wir in Zukunft in der Lage sein sollen, über 1,5 Millionen Menschen zu versorgen, wenn der Preis bei 300.000 Euro pro Patient liegt. Es gibt eine Reihe von Argumenten bezüglich des therapeutischen Werts und des Werts dieser Medikamente für das menschliche Leben. Dieser Diskurs wird von den Meinungsführern und Behörden geschickt gefördert. Das Hauptargument lautet: Ein Medikament, das Heilung bringt, muss doch teuer sein. Das ist der Preis für das Leben, aber das ist Marketing. Je effektiver, desto teurer.
Das Problem ist, dass jedes Land seine eigenen Konzerne verteidigt. Frankreich verteidigt Sanofi, die Amerikaner verteidigen Pfizer und alle anderen US-Unternehmen. Die Schweiz verteidigt Novartis und Roche. Es ist äußerst schwierig, sich so gemeinsam auf vernünftige, für alle bezahlbare Preise zu einigen.
Warum arbeiten die Länder nicht an einem gemeinsamen Ziel?
Als ich damals meinen deutschen Kollegen überzeugen wollte, spürte ich, dass er das persönlich sehr interessant und vernünftig fand, sich aber auch um die Stellung der heimischen Pharmaindustrie sorgte. Denn die deutsche Pharmaindustrie ist sehr mächtig. Man muss ganz ehrlich sagen, dass weder Frankreich noch Deutschland in dieser Richtung zusammenarbeiten wollen und auch nicht viel dafür tun, was ich schade finde.
Auch bei Novartis bekommen wir nach zweimonatigen Anfragen eine schriftliche Mitteilung anstelle eines Interviews. Der Preis unserer neuen Medikamente basiert auf dem Wert, den sie für den Patienten, das Gesundheitssystem und die Gesellschaft haben. Dabei beziehen wir das Einkommensniveau, lokale Gegebenheiten und die wirtschaftliche Situation unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit mit ein. Novartis erklärt uns, wie auch den politischen Entscheidungsträgern, dass bei diesem neuen Krebsmedikament eine einmalige Behandlung genauso wirksam sei wie eine sonstige lebenslange Behandlung. Ende 2019 hat das Unternehmen einer leichten Preissenkung in Frankreich zugestimmt. Kymria kostet nicht mehr 320.000, sondern 297.666 Euro. Die Pharmaindustrie ist eine der mächtigsten Wirtschaftslobbys unserer Zeit. Und sie kann auf die Unterstützung der einflussreichsten Ärzte zählen. Europäische Gesetze verbieten jedoch direkte Zuwendungen an medizinisches Fachpersonal. Ärzte und Pharmaunternehmen müssen ihre finanziellen Verbindungen offenlegen. Dieses Regulierungssystem beruht jedoch weitgehend auf freiwilliger Basis. Transparenz ist demnach kaum vorhanden, denn die Mehrheit der Ärzte weigert sich nach wie vor, die von den Unternehmen gezahlten Beträge zu veröffentlichen. In Deutschland ist zum Beispiel nur jeder fünfte Arzt dazu bereit, seine Daten preiszugeben. Unternehmenszahlen sollten generell transparent sein. Meistens sind sie jedoch schwer zugänglich oder schlicht unverständlich. Intensive Lobbyarbeit der Industrie verhindert die Verabschiedung von Gesetzen, die zwingend vorschreiben, diese Vergütungen zu veröffentlichen. Nur so würde Interessenskonflikten wirksam vorgebeugt.
Ich recherchiere seit ungefähr 15 Jahren über die Pharmaindustrie und kümmere mich vor allen Dingen um Korruption im Gesundheitswesen. Und dann sieht man, dass es ein durchgängiges Thema ist, dass Pharmaunternehmen immer wieder versuchen, Ärzte mit Geld dazu zu bringen, ihre Medikamente zu verordnen. Oder seien es Geschenke anderer Art, seien es Reisen oder einfach auch Schecks. Insofern ist das Thema ein durchgängiges Thema, das in ganz Europa eine große Rolle spielt und das viel zu wenig beleuchtet ist. Weil diese Transparenz, die die Pharmaunternehmen machen, eine Pseudotransparenz ist. Ja? Erstens ist es so, dass nicht alle Namen veröffentlicht werden, sondern nur die Namen von Ärzten, die zugestimmt haben. Und das sind in der Regel sehr wenige. Bei den Vergünstigungen, die einem die Industrie gewährt, also sei es Vortragshonorare, seien es Fortbildungsveranstaltungen, sind es in Deutschland ungefähr 65.000 Ärzte, die auf diese Weise Geld oder Zuwendungen von der Industrie bekommen.
Markus Grill hat umfangreiche Untersuchungen für das Recherchezentrum Korrektiv und die Zeitschrift Der Spiegel durchgeführt. Nach einem Jahr hat er mit seinem Team eine unabhängige Datenbank ins Netz gestellt, die es allen Bürgern ermöglicht, gezielt nach Informationen über ihren Arzt zu suchen.
Die Unternehmen haben das durchaus schwierig gemacht. Also manche Unternehmen haben zum Beispiel Seiten ins Netz gestellt, die Fotos waren. Das heißt, es war wahnsinnig mühsam, mit so Scrape-Programmen diese Daten aus diesen Fotodateien dann rauszukopieren. Manche Firmen haben schon auf ihrer Website geschrieben, dass es nicht erlaubt sei, die Daten zu kopieren. Das ist natürlich lustig, weil man macht eine Transparenzinitiative. Dass manche dieser Pharmafirmen diese Transparenz gar nicht ernst gemeint haben, sieht man daran, dass zum Beispiel die Firma Grünenthal verboten hat, dass man diese öffentlichen Daten überhaupt benutzen darf. Ja? Also die wollten uns verbieten, dass wir diese Zahlungen, die sie auf ihrer Website veröffentlicht haben, in unsere Datenbank wiederum überführt. Daran haben wir uns aber nicht gehalten. Wir haben diese Daten trotzdem integriert. Da haben viele Ärzte, ich glaube über 100 waren es am Ende, da dieser Anwaltskanzlei den Auftrag erteilt, da juristisch gegen die beteiligten Medien, also gegen Korrektiv und den Spiegel vorzugehen, die aber bisher regelmäßig vor allen Gerichten gescheitert ist mit diesem Wunsch, dass diese Datenbank verboten werden soll.
Die Datenbank geht nach monatelanger, sorgfältiger Arbeit online und ist kostenlos zugänglich. Ganz oben auf der Liste der Ärzte, die von der Industrie Geld erhalten haben, ist ein Professor der Neurologie an der Universität Duisburg-Essen. 2015 erhielt er von mehreren Pharmaunternehmen insgesamt 200.000 Euro. 2016 noch einmal so viel. Professor Hans-Christoph Diener ist ein angesehenes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und hält jedes Jahr zahlreiche bezahlte Vorträge.
Ich war der Spitzenreiter in Deutschland. Aber was der Kollege vom Spiegel nicht gesagt hat, ist, dass ich ihm die Überweisungsträger gezeigt habe dass ich jedes Jahr am 29. Dezember das gesamte Geld auf Drittmittelkonten für die Forschung in meinem Kopfschmerzen- und Schwindelzentrum überwiesen habe. Das heißt, von diesen 300.000 Euro ist kein Euro in meiner Tasche geblieben, sondern wurde in die Forschung investiert. Und es hat mich sehr gekränkt, weil ich glaube, wenn man so mit seinen Einnahmen umgeht aus der Industrie, dass sie in die Forschung reinvestiert werden, sehe ich damit kein ethisches Problem.
Aber trotzdem ist es natürlich ein Vorteil, den dieser Mann bekommt. Also wenn ich von der Industrie zigtausende Euro bekomme, dass ich zum Beispiel einen Assistenten einstellen kann oder einen Arzt für ein Projekt einstellen kann, dann ist es natürlich auch ein Interessenskonflikt. Also nur zu sagen, weil das Geld nicht in meine private Tasche geht und ich mir dafür kein Auto und kein Porsche kaufe, ja, habe ich keinen Interessenkonflikt. Das ist die Sache, glaube ich, nicht zu Ende gedacht.
Wobei mir viele Kollegen gesagt haben, dass sie beispielsweise abgeschreckt hat, was mir passiert ist damals im initialen Umgang mit dem Spiegel. Und da haben die gesagt, ich möchte eben nicht am Pranger stehen, im Lokalteil meiner Zeitung, wo ich lebe, dass ich für den Kongress so und so die Bahnfahrt bezahlt bekommen habe.
In Deutschland bildet sich eine noch kleine, wachsende Bewegung von Ärzten, die Geldwerte der Pharmaindustrie ablehnen. Auch einige Teilnehmer des Neurologenkongresses in Stuttgart haben sich dieser Mezis-Bewegung angeschlossen. Die Abkürzung steht für »Mein Essen zahle ich selbst«, inspiriert vom amerikanischen Projekt »No Free Lunch«, kein kostenloses Mittagessen.
Das Essen ist das Symbol, aber es geht auch um die Kongressreisen und Kongressgebühren, die die Firmen oft bezahlen. Manchmal auch Fachbücher. Und wir wollen auf jede persönliche Zuwendung der Industrie verzichten.
Haben Sie deshalb heute Ihre Broschen mitgebracht zum Kongress?
Ja, das ist auch der Hauptgrund, ja. Ich habe noch nie bei der Pharmaindustrie gegessen, auch keine Abendeinladung von der Pharmaindustrie angenommen. Vor einigen Jahren wurde mir zunehmend unwohl. Ich habe immer mehr verstanden, wie sehr die pharmazeutische Industrie die Köpfe der Ärzte beeinflusst, das heißt, das ärztliche Denken beeinflusst. Und da habe ich mich an Mezis gewandt, die gab es schon einige Jahre zu dem Zeitpunkt. Mezis sind Ärzte verschiedener Fachgebiete, die den Einfluss der pharmazeutischen Industrie kritisch sehen und zurückdrängen wollen.
Der Kongress wurde von der Industrie mit 3 Millionen Euro gesponsert. Es gibt 200 offizielle wissenschaftliche Vorträge und 35, die Unternehmen finanziert haben.
Industriesymposien haben eine Werbebotschaft am Ende. Sie kommen in wissenschaftlichem Gewand her, bieten auch wissenschaftliche Informationen, auch sicher viele nützliche Informationen. Am Ende geht es aber darum, dass das Produkt des Sponsors empfohlen wird und gut abschneidet. Und das ist eben nicht wissenschaftlich. Oder es wird nur ein positiver Ausschnitt der Daten gezeigt. Oder Nebenwirkungen werden nicht ausführlich thematisiert. Insgesamt schneidet das Produkt am Ende immer gut ab. Der Vorteil für einen solchen Kongress ist, dass es durch dieses Sponsoring möglich ist, die Teilnehmergebühr so niedrig anzusetzen, dass die Zielgruppe, um die es hauptsächlich geht, nämlich junge Ärztinnen und Ärzte und auch Wissenschaftler, denen zu ermöglichen, an diesem Kongress teilzunehmen, von Anfang bis zum Ende und viel zu erwerben. Die Gegenleistung, die wir natürlich für die Industrie anbieten, dass sie auf der Industrieausstellung ihren Stand aufbauen können und dass sie Industriesymposien machen, die wir aber regulatorisch sehr stark überwachen, was Redner und Inhalte anbelangt. Wir müssen ja immer einen Kompromiss finden, glaube ich, zwischen den beiden Interessen. Man darf nicht vergessen, die Industrie ist unser Partner. Wir können ja nur neue Therapien entwickeln, den Löwenanteil der neuen Therapien entwickeln, zusammen mit der Industrie in Partnerschaft. Und diese Studien werden ja auch immer von akademischen Neurologen, wie beispielsweise mir, in bestimmten Gebieten mit der Industrie zusammen durchgeführt. Es gehört zu unserer menschlichen Grundausstattung, dass wir demjenigen, der uns etwas gibt, uns verpflichtet fühlen. Weil wir soziale Wesen sind, ist dieses Prinzip der Gegenseitigkeit in uns angelegt. Und ich werde nicht in die Hand beißen, die mich füttert. Insofern ist das eine Illusion, das ist die sogenannte Resistenzillusion, dass man nicht anfällig wäre für Beeinflussungsversuche. Jeder von uns ist es und ich bin auch korrumpierbar. Der Kongress würde nicht exorbitant teuer, wir würden diese Überschüsse verlieren. Es gibt zum Beispiel den sehr großen Kongress der American Psychiatric Association, die ohne Pharma-Sponsoring seit einigen Jahren auskommt und andere Fachgebiete haben das auch gezeigt.
Die weltweite Verbreitung des Coronavirus enthüllt einmal mehr den Appetit der großen Pharmaunternehmen. Während der Pandemie gehen die Geschäfte weiter. Im Frühjahr 2020 verkünden alle Big Pharma-Unternehmen, an einem Impfstoff gegen das Virus zu forschen. Wer wird das Rennen gewinnen? Die Pandemie hat die USA noch nicht erreicht, als das Weiße Haus alle multinationalen Konzerne der Pharmaindustrie einbestellt. Präsident Trump hat Vertreter aller Big Pharma-Unternehmen an einen Tisch gebracht.
Mr. President, Mr. Vice President, I'm Chief Scientist for Pfizer. Yeah.
Emma Walmsley from GlaxoSmithKline.
I'm Dostal Holzheim, I'm Vice Chairman and Chief Scientific Officer for Johnson & Johnson. Yes. I'm in the vaccine research since 30 years, several drugs for HIV. Yeah.
I'm John Schreiber.
Auch der französische Großkonzern Sanofi ist dabei.
Sanofi's been making vaccines for over 100 years.
Well, you have the greatest companies in the world sitting around the table. I mean, Johnson & Johnson and Pfizer and all of the companies, Gilead, you have all of these great...
Gilead ist der US-Konzern, der sein Vermögen dem Patent für die Hepatitis-C-Behandlung zu verdanken hat. Der Geschäftsführer stellt eine vielversprechende Behandlung gegen Covid-19 vor, die derzeit in klinischen Studien in den Vereinigten Staaten, Europa und China getestet wird.
So we have a medicine called Remdesivir, which is like a decade-long development, and we're hoping it has effect now against COVID-19.
That's very exciting. Get it done, Daniel. We're on it. Don't disappoint us, Daniel. You understand that? Great company. Really great company. Thank you.
Irgendwann hörte man, Gilead verfüge über ein Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von Ebola gedacht war. Der Erfolg ließ damals allerdings zu wünschen übrig. Es heißt Remdesivir und hat antivirale Eigenschaften. Gilead erkannte die Gelegenheit, das Präparat gegen Covid-19 einzusetzen. Doch noch vor Beginn der klinischen Studien ließen sie es sich in 70 Ländern patentieren.
Remdesivir hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Zulassung. Der Beginn der Forschungen liegt bereits 10 Jahre zurück und Gilead hat dabei in hohem Maße von öffentlichen Fördermitteln profitiert. $79 Millionen für klinische Studien an mehreren Universitäten. Gleich nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat Gilead bei der FDA einen Sonderstatus beantragt, um von den Bestimmungen der amerikanischen Orphan-Drug-Regelung für Arzneimittel gegen seltene Krankheiten zu profitieren.
Orphan-Drugs sind Medikamente gegen seltene Krankheiten, die nur einen geringen Teil der Bevölkerung betreffen. In den USA gilt das bei weniger als 200.000 Menschen.
Das soll Pharmaunternehmen ermuntern, auch Forschungen für Krankheiten durchzuführen, die nur wenige betreffen. März 2020. Weltweit sind bereits 360.000 Menschen an Covid-19 erkrankt. In den USA sind zu diesem Zeitpunkt noch keine 40.000 Menschen davon betroffen. Die amerikanische Arzneimittelbehörde gewährt Gilead also einen Status, der dem Unternehmen für 7 Jahre eine Monopolstellung einräumt.
Dieser Status bietet höhere Exklusivität, schnelleren Marktzugang und schnellere Marktzulassung. Zusätzlich zum 20-jährigen Patentrecht bekommt das Unternehmen auch eine Marktexklusivität. Selbst wenn ein Generikum zugelassen würde, darf es in dem Land mit der Marktexklusivität nicht vertrieben werden.
Dazu kommen bedeutende Steuervorteile. Die einflussreiche Verbraucherrechtsorganisation Public Citizen hat diesen Skandal enthüllt.
Gilead reichte den Antrag ein, als es weniger als 200.000 bestätigte Fälle von Covid-19 gab. Das Unternehmen wusste, dass die Zahl steigen würde und hat sich darauf still vorbereitet.
Senator Bernie Sanders fordert Präsident Trump auf, den Status für Gilead rückgängig zu machen. Er schreibt: Es ist inakzeptabel, dass ein 7-jähriges Monopol auf eine potenzielle Behandlung gegen Covid-19 gewährt wird.
Der Widerstand war so groß, dass die Entscheidung widerrufen wurde. Man kann einem Medikament gegen eine globale Epidemie keinen Orphan-Drug-Status geben. Das ist Missbrauch von geistigem Eigentum, von dessen grundlegenden Prinzipien mit fremden Patenten.
Gilead zeigt öffentlich Reue. Und der Geschäftsführer kündigt an, man würde Remdesivir vielen staatlichen Laboren weltweit für weitere Forschungsarbeiten zur Verfügung stellen. Man wolle das Medikament auch an Patienten mit einem schweren Covid-19-Verlauf testen. Trotzdem setzt sich Gilead weiterhin für eine schnelle Marktzulassung ein.
There are promising therapies produced by Gilead. And that's Remdesivir. And that drug also has been approved, or very close to approved in that case, by the FDA. And I can't tell you how much we appreciate what the FDA, these people are incredible patriots.
Die FDA steht heute gewissermaßen auf der Gehaltsliste der Pharmaindustrie. Die Unternehmen zahlen die Kosten der Abteilung der FDA, die für die Zulassung der Medikamente zuständig ist. Diese ist also von den Unternehmen abhängig, die sie eigentlich regulieren sollte. Den Pharmaunternehmen kommt das natürlich zugute. Denn sie können davon ausgehen, dass die FDA-Abteilung sehr entgegenkommend sein wird, da sie diese ja finanzieren. Das ist ein eklatanter Interessenskonflikt. Um das zu ändern, muss das gesamte System transparent finanziert werden.
Am 1. Mai 2020 teilt Präsident Trump dem Geschäftsführer von Gilead mit, dass Remdesivir eine Notfallzulassung erhalten habe.
I'm pleased to announce that Gilead now has an EUA from the FDA for Remdesivir. That's a great start. Thank you very much, Dan. Thank you, Gilead. Thank you very much.
Die Aktienkurse der Big Pharma reagieren sehr empfindlich auf neue Meldungen in Zusammenhang mit Covid-19-Therapien. Alle warten auf ihn. Den Blockbuster, der einem einzigen Unternehmen den entscheidenden Vorsprung verschaffen kann.